Und vor der Predigt möchte ich einige einleitende Worte zum zweiten Petrusbrief sagen. Warum? Weil ein Theologe Folgendes zu diesem Brief gesagt hat. Petrus hat uns einen allgemein anerkannten Brief hinterlassen, vielleicht auch einen zweiten. Eine Frage, über die man sich streitet. Man streitet sich also darüber, ob der zweite Petrusbrief tatsächlich von Petrus geschrieben wurde. Vielleicht denkt jetzt der eine oder die andere, nun ja, die modernen Theologen haben über so manches gestritten im Laufe der Zeit und auch vieles bestritten. Und wenn man danach ginge, wenn man ihnen folgen wollte, da bliebe ja von der Bibel nicht allzu viel übrig. Einmal davon abgesehen, dass Vorurteile durch Wiederholungen nicht richtiger werden, handelt es bei diesem Theologen um Origenes. Er lebte von 185 bis 254 nach Christus, also war ganz bestimmt kein moderner Theologe. Also wie kommt er zu dieser Aussage? Nun, man kann verschiedene Beobachtungen machen. Zum einen, der zweite Petrusbrief wird in keinem anderen Brief, in keiner Schrift zitiert, die vor dem Jahr 200 entstanden ist. Bei einem Brief einer solch bedeutenden Persönlichkeit wie des Petrus sehr verwunderlich. Und der sogenannte Canon Moratorii, das ist eine der ersten Zusammenstellungen der Schriften des Neuen Testaments, da fehlt der zweite Petrusbrief. Und auch in der Frühkirche hat er keine Aufnahme in deren Neues Testament gefunden. Erst so im 4. Jahrhundert wurde der Brief endgültig in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen. Das gibt natürlich zu denken, warum bei einer solch tragenden Persönlichkeit wie des Petrus, warum war der zweite Petrusbrief so umstritten? Hieronymus, der am Ende des 4., am Anfang des 5. Jahrhunderts lebte, er stellte fest, die Echtheit des zweiten Petrusbriefes wird wegen der Andersartigkeit seines Stils von vielen bestritten. Also auch zu seiner Zeit hat man noch darüber diskutiert, weil man festgestellt hat, der erste Petrusbrief und der zweite Petrusbrief haben einen vollkommen unterschiedlichen Stil. Hieronymus hat sich das so erklärt, Petrus hat nicht selbst geschrieben, sondern diktiert. Und er hatte unterschiedliche Schreiber, denen er diktiert hat. Aber lässt sich dadurch ein solch unterschiedlicher Stil erklären? Nun, es gibt noch weitere Hinweise, die darauf zielen oder die darauf hindeuten, dass der Brief vielleicht doch später entstanden ist. Wenn man den Brief liest, dann merkt man, die Himmelfahrt Jesu, die liegt schon sehr, sehr weit zurück. Und viele, und darum geht es auch in diesem Brief, viele haben die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu aufgegeben. Darauf geht der zweite Petrusbrief ein. Also das liegt schon lange zurück. Und der zweite Petrusbrief gleich nach unserem Predigtext, der erwähnt die Paulusbriefe, die schwer verständlich sind, so seine Aussage, und die in den Gemeinden eine weite Verbreitung gefunden hatten. Aber das war wahrscheinlich erst in den 70er, 80er Jahren der Fall, dass eine Sammlung der Paulusbriefe in den Gemeinden verbreitet war, aber Petrus ist schon Mitte der 60er Jahre wohl in Rom den Märtyrertod gestorben. Und eine letzte Anmerkung. In der damaligen Zeit zwischen den Testamenten, also um das Jahr 0 herum, in den Jahrhunderten vorher und hinterher, da war es üblich, eine ganz normale, übliche Praxis, dass man Schriften unter dem Namen bekannter Persönlichkeiten herausgegeben hat. Platon oder Sokrates. Aber nicht nur dort. Es gibt eine ganze Reihe von Schriften, die im Umkreis des Alten Testamentes entstanden sind und die unter dem Namen Salomo herausgegeben wurden, oder Jesaja oder Mose oder Baruch, Esra oder Henoch, und die teilweise sogar im Neuen Testament zitiert werden. Und auch im Umkreis des Neuen Testamentes lässt sich das feststellen. Es gibt ein Petrus-Evangelium, es gibt eine Petrus-Offenbarung, es gibt Petrus-Akten und noch weitere Schriften. Sehr oft wurden diese Schriften, zumindest im Umkreis des Neuen Testaments, von Irrlehrern herausgegeben. Sie behaupteten, das waren mündliche Überlieferungen, die geheim gehalten wurden von diesen Persönlichkeiten, und gaben sie jetzt schriftlich heraus. Und so war auch die Kirche, die junge Kirche, herausgefordert zu reagieren, zu überlegen, was hätte eigentlich Petrus in unserer Zeit zu unseren Fragen geschrieben. Und genau dies, so die These, die viele vertreten oder manche vertreten, ist im zweiten Petrusbrief geschehen. Wie bereits erwähnt, in der damaligen Zeit eine ganz übliche Praxis, ganz normal, an der niemand Anstoß genommen hat. Das sind Beobachtungen rund um den zweiten Petrusbrief. Und meine Überzeugung ist, die muss man nicht teilen, aber die möchte ich gerne sagen, der bedeutende, aber unbekannte Schreiber des Briefes folgt dieser Praxis in der damaligen Zeit. Er schreibt, was Petrus wohl zur aktuellen Situation zu seiner Zeit gesagt hätte, geschrieben hätte, also wahrscheinlich Mitte, Ende des zweiten Jahrhunderts. Und darum wurde sein Brief auch in den Schriften vorher nicht zitiert, weil es ihn noch nicht gab. Warum sollte sich der Heilige Geist nicht dieser damals üblichen und unanstößigen Praxis bedient haben, die damals ganz normal war? Also soweit ein paar einleitende Gedanken. Es ist mir auch im Gottesdienst wichtig, uns einen Einblick zu geben, wie das damals wohl war und wie man heute zu der ein oder anderen theologischen Einschätzung kommt, die man ohne dieses Hintergrundwissen nicht verstehen kann, die vollkommen unverständlich sein muss. Also Hieronymus hat sich Gedanken gemacht, Origenes hat sich Gedanken gemacht, haben überlegt, wie kann man das erklären. Heute machen sich Menschen Gedanken. Und der zweite Petrusbrief hat uns sehr, sehr viel auch heute zu sagen. Dazu aber gleich, lasst uns noch ein Lied miteinander singen. Leite mich nach deiner Gerechtigkeit. Wir haben das, glaube ich, vor einiger Zeit gesungen und es war recht unbekannt. Und jetzt wollen wir es nochmal wiederholen. Von Sebastian Wesley, einem Neffen von John Wesley. Jetzt also der Predigttext 2. Petrus 3, die Verse 8 bis 13. Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Dann wird der Himmel in tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper werden im Feuer verglühen und die Erde mit allem, was auf ihr lebt, wird aufhören zu sein. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens. Wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt. Setzt alles daran, seine Ankunft zu beschleunigen. An diesem Tag wird der Himmel im Feuer vergehen und die Himmelskörper werden in der Gluthitze schmelzen. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Amen. Drei Punkte, drei Gedanken dazu. Der erste Endzeit, der zweite persönliche Endzeit und der dritte vom Ziel her leben. In sehr drastischen und apokalyptischen Bildern wird uns hier im 2. Petrusbrief das Ende der Welt im Feuer und im Gericht Gottes vor Augen gemalt. Wahrscheinlich kennt der ein oder die andere von uns so manches Bild, altes Bild, in dem Künstler versucht haben, das darzustellen. Und nicht selten haben sie Höllenqualen vor Augen gemalt. Aber es geht an dieser Stelle überhaupt nicht darum, Angst zu machen. Heute, im Jahr 2023, in Zeiten von Naturkatastrophen, der Klimakrise, von den gar noch nicht absehbaren Folgen der immer mehr wachsenden Bevölkerung auf dieser Erde, der vielen Kriege in Israel, in der Ukraine, an anderen Orten, da wächst die Angst ja immer mehr, die Unsicherheit immer mehr, dass diese Situationen wirklich aus dem Ruder laufen, dass das apokalyptische Ausmaße annehmen könnte. Und diese Sorgen sind ja nicht unbegründet. Wir leben in der Endzeit. Die Frage ist aber, seit wann? Seit wann ist das der Fall? Die Bibel nennt einen Anfangspunkt, nämlich mit Kreuz und Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi hat diese Zeit begonnen. Und das ist der einzige Zeitpunkt, den wir klar benennen können. Alle anderen Zeitpunkte sind uns verborgen. Alles Rechnen führt in die Irre. Und alle, die dies bisher nicht berücksichtigt haben, haben sich geirrt und viele Menschen haben sie damit getäuscht und in die Irre geführt. Der 2. Petrusbrief sagt es ganz klar und deutlich, ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Und nicht einmal Jesus, nicht einmal der Sohn wusste um den zeitlichen Ablauf, wann der Tag des Herrn kommen wird. Die Jünger Jesu oder auch ein Apostel Paulus erwarteten Jesu Wiederkunft zu ihren Lebenszeit, zu ihrer irdischen Lebenszeit. Das war ihre große Hoffnung. Er würde wiederkommen und wir erleben es. Und es hat sich nicht erfüllt. Sie haben sich darin geirrt. Es ist Endzeit, aber es gibt auch einen falschen Umgang damit. Denn oftmals führt es die Menschen in tiefe Ängste. in Angst und Schrecken und nimmt ihnen die Lebensfreude. Und dann ist es kein Evangelium mehr, keine frohe Botschaft mehr. Und der zweite Petrusbrief, er möchte uns nicht zum Rechnen verleiten, sondern er möchte eines deutlich machen, dieser Gemeinde, die müde geworden ist, die die Hoffnung verloren hat. Er möchte ihr deutlich machen, Gott hat Geduld. Und er möchte, dass alle die Gelegenheit haben, von falschen Wegen umzukehren. Er wird seine Verheißung einlösen, vertraut darauf. Und das ist eine Hoffnungsbotschaft. Da geht es darum, dass Menschen umkehren, sich hinkehren zu Gott. Das ist sein großes Ziel, nicht Angst und Schrecken. Und im Grunde genommen, wenn hier jetzt Endzeit steht, dann ist das ein falscher Begriff. An vielen Stellen, in denen wir in der deutschen Bibel Ende lesen, steht im Griechischen das Wort Telos. Das kann man mit Ende übersetzen, aber es heißt vielmehr Ziel. Und es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich auf das Ende zugehe oder auf ein Ziel. Am Ende steht der Tod, am Ziel das neue Leben. Gott führt seine Schöpfung nicht ans Ende, sondern zum Ziel. Und was wir erleben, ist nicht das Ende, sondern es sind die Vorboten der Vollendung des Reiches Gottes. Begonnen hat das mit Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Und es läuft auf das Ziel zu, auf die Vollendung, auf seine Wiederkunft. In der Offenbarung, da wird dies auf wunderbare Art und Weise beschrieben, was die Vollendung ausmacht. Offenbarung 21, Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod, keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei, keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Das ist das Ziel, nicht das Ende, das Ziel, auf das es zuläuft. Und auch im zweiten Petrusbrief am Ende unseres Predigttextes wird diese Hoffnung beschrieben. Die neue Welt, in der es kein Unrecht mehr geben wird, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. So die Hoffnung, die uns in diesem Brief gegeben wird. Der zweite Punkt, persönliche Endzeit, eigentlich das persönliche Ziel. Worauf läuft mein Leben zu, unser Leben? Stellt euch vor, man hätte dem Autor des zweiten Petrusbriefes, ob es jetzt Petrus war oder jemand, der in seinem Namen geschrieben hat, das sei einmal dahingestellt, aber man hätte ihm gesagt, hör mal, in 1800 Jahren, in 1900 Jahren, da wird jemand auf einer Kanzel in Ulm stehen, in der Erlöserkirche oder auch im Ulmer Münster, da wird es nächste Woche Predigttext sein, und wird über deine Gedanken, die dir der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat, predigen. Diese Person hätte er für verrückt erklärt. 1800, 1900 Jahre, ja, die Wiederkunft Jesu, sie zögert sich hinaus, aber so lange, das kann nicht sein. Das wird nicht sein. Und im Grunde genommen hätte er damit recht gehabt, denn für ihn persönlich hat es nicht so lange gedauert. Und für uns persönlich wird es auch nicht so lange dauern, denn wir alle, jeder einzelne Mensch ohne Ausnahme, lebt in seiner eigenen Endzeit. Sie beginnt mit unserer Geburt und sie läuft auf das Ende zu. Ich weiß noch, wie wir schon einige Jahre her, am offenen Grab des Cousins meiner Frau standen und wie der katholische Priester uns damals aufforderte am Grab, jetzt lasst uns beten und lasst uns für diejenige Person von uns beten, die die nächste sein wird. Ich sehe jetzt den Gesichtsausdruck, mir ging es genauso. dort zu stehen, dieses Gebet zu hören, und in mir stieg der Gedanke auf, bin ich es, Herr? Weil wir alle wissen, alle, die da standen, wir wissen, irgendwann wird dieser Zeitpunkt für uns einmal kommen. Für jeden. Das ist die sicherste Aussage, die man in einem Menschenleben treffen kann. Jeder Mensch wird einmal sterben. Und was der zweite Petrusbrief im Blick auf die ganze Welt schreibt, gilt auch für mein, für unser persönliches Leben. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Ich weiß es nicht, wann. Und die Schlüsse, die hier daraus gezogen werden, wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein, von der Ausübung des Glaubens. Und Heiligkeit meint geprägt sein von Gott, für Gott, den Glauben leben. Also wäre unser Leben unendlich, dann wäre es ja relativ gleichgültig, was wir mit den einzelnen Tagen anstellen würden. Wir haben ja unendlich viel davon. Ist es aber nicht. Mein Leben ist begrenzt. Die Anzahl meiner Tage ist begrenzt. Und es ist nicht gleichgültig, wie ich mit der mir anvertrauten Zeit umgehe. Jeder Tag könnte mein letzter sein. Auch der heutige. Es ist nicht vor Gott gleichgültig, wie ich zum Beispiel über andere Menschen rede. Ob ich mich daran beteilige, wenn andere tratschen oder klatschen. Da gibt es auch die fromme Form. Oder rede ich aufbauend und wertschätzend über andere. Mir gefällt unheimlich gut, was Pastor Robert Seitz aus der Schweiz einmal geschrieben hat. Gesegnet seien Menschen, die hinten herum reden und von dir Gutes erzählen. Gesegnet alle, die hinten herum für dich eintreten, trotz deiner Fehler. Es ist vor Gott nicht gleichgültig, ob ich nur an mich und meine Bedürfnisse denke, so nach dem Motto, was bringt es mir? Die Frage sollte vielmehr lauten, was kann ich geben, weitergeben von Gott, von dem, was Gott mir anvertraut und geschenkt hat. Es ist vor Gott nicht gleichgültig, ob und wie ich mich einbringe, in die Gesellschaft, in die Gemeinde, in andere Menschen investiere oder ob ich nur an mich denke. Es ist vor Gott nicht gleichgültig, ob ich Schätze in dieser Welt sammle oder danach strebe, was reich macht bei Gott. All diese Dinge und noch viel mehr sind nicht gleichgültig. Sie gelten nicht gleich. Wir alle werden einmal vor Gott stehen und unser Leben anschauen mit ihm, unser Tun und Reden, unser Handeln und Fühlen. Und da ist es nicht gleichgültig, was ich getan habe, wie ich gelebt habe, wie ich mich in Gottes Reich eingebracht habe. Was meint ihr? Wie fallen eure Antworten auf die Fragen aus, wenn ihr euch einmal selbst prüft? Gefällt Gott mein Leben, mein Denken und Fühlen? Gefällt es Gott, wie ich handle, wie ich mich einbringe, was ich rede? Gefällt es Gott, wie ich mich in seinem Reich einsetze? Wenn Gott auf euer, auf mein Leben schaut, was meint ihr? Löst das ein Lächeln der Freude auf seinem Angesicht aus oder sind da Enttäuschung und Traurigkeit zu lesen? Natürlich weiß ich, und das ist ja auch das Schönste und Wichtigste, ich bin erlöst. Christus ist für mich gestorben. Er hat mir das neue Leben geschenkt, uns das Leben geschenkt. Er hat über meinem Leben, über unserem Leben gebetet, Vater, vergib ihm, und es ist vollbracht. Aber trotzdem, der mich so sehr liebt, der alles für mich getan hat, den möchte ich doch nicht enttäuschen. Ich möchte ihm mit meinem Leben Ehre machen. Eine Freude machen, mit der mir anvertrauten Zeit für ihn da sein, für andere da sein. Es ist nicht gleichgültig, wie ich auch als erlöster Christ oder Christin mit meinem Leben und meiner Zeit umgehe. Es gibt Dinge, die meinen Herrn enttäuschen, die ihn verletzen, die ihn traurig machen. und es gibt Dinge, die ihn erfreuen. Und jeder von uns lebt in seiner persönlichen Endzeit oder besser Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, wann meine Zeit zu Ende sein wird. Aber es sollte uns Ansporn sein, Motivation sein, heute Gott mit unserem Leben eine Freude zu machen, ihn zu ehren. Und damit der dritte und letzte Punkt, vom Ziel her leben. Ich finde Ziel einen ganz wichtigen Begriff. Die Welt, Gottes geliebte Schöpfung, geht nicht auf ihr Ende zu, sondern auf ihr Ziel, in Gott. Und das ist doch ein ganz entscheidender Unterschied. Das hört man schon in den Aussagen, ich bin bald am Ende oder ich bin bald am Ziel. Unser heutiger Predigttext spricht vom Ziel. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Gerechtigkeit, ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Hier wird diese große und wunderbare Hoffnung und Gewissheit beschrieben. Wir gehen auf das Ziel zu, auf Gott zu, und da wird Gerechtigkeit herrschen, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Und das, was ich von Gott erwarte, was ich am Ziel erwarte, das darf und soll schon jetzt mein Leben, unser Leben prägen. Wie gesagt, der Herr hat Geduld mit euch. Er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Und ihr Leben ändern bedeutet, es auf Gott ausrichten. Das, was wir von der Zukunft erwarten, schon jetzt in unser Leben mit hineinnehmen. Uns orientieren an Gottes Willen, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Liebe. Dass uns das heute und jetzt bestimmt. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass viele davon ergriffen werden. Nicht nur wir, sondern durch uns auch andere. Diese Hoffnung, wir gehen nicht auf das Ende zu, sondern das Ziel. Und das Ziel ist in Gottes Hand. Und schon heute dürfen wir an seiner Hand unser Leben gestalten. Lasst uns noch einige Momente Musik hören und das in uns nachklingen lassen. Gott hat Geduld. Er möchte, dass wir zu ihm umkehren, uns zu ihm hinkehren. Darum geht es.